gehen auf Reisen, die Fluppe tief im Herz verankern. Nico und Oscar, ihre Freundschaft bricht jedem Gauner das Genick mit sehr viel Mut und auch Geschick. Nico und Oscar gehen auf Reisen, auch mal für 83 Bier liegen sie sich oft auch in den Armen. Man quatscht dann gerne auch für vier in Haukes Podcast-Revier. Ne Fluppe bei Asfa Colada, ein Peru bei Asfa Colada, ein Fübchen bei Asfa Colada. Komm Püppchen, zieh weg den Glimmi-Stängel und halt's Maul.
Ladies and Gentlemen, Boys and Girls and everyone in between, wir haben Folge 271, Asfa Colada Time. Es ist der 17.07.2025. Daniel Hüttmann hat heute Abend wieder Pause, aber ich bin nicht alleine in der Hebebühne, nein. Vor mir sitzt der junge Oscar und
guten Abend.
Nico von Fluppe, die mich heute Abend besucht haben, um zu sagen, wir beide sind genauso alt wie du, der vor uns sitzt. Die jungen Wilden bei Fluppe,
so?
Weiß ich nicht.
Nein, ich glaube, das ist nicht so. Ich glaube, das stimmt nicht.
Fake News.
Dass ihr euch jung fühlt?
Ach, so jung fühle ich mich meistens gar nicht tatsächlich.
Ah, als bevor ihr gekommen seid, hatte ich noch irgendwie so eine komische Überleitung, denn ich wollte sofort mit dem Tod anfangen. Und ich weiß nicht mehr, wie ich da hingekommen bin.
Aber wir sind auf einem sehr guten Weg dahin.
Ich musste nämlich drüber nachdenken, über Geschichten aus der Schule, LehrerInnen und was sie bewirkt haben und dass man manchmal gar nicht weiß, wie sehr LehrerInnen einen beeinflusst haben. Und es gab eine Lehrerin bei uns, die hieß Frau Alzentner, und die hat mit uns damals Werte und Normen gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr noch Werte und Normen hattet. Ich hatte auf jeden Fall noch Werte und Normen.
Das wurde bei uns schon nicht mehr unterrichtet.
Das gab's. Merkt man's.
So wie Häkeln und Stricken. Und Frau Alzentner hatte damals bei Werte und Normen über den Tod gesprochen und dann mit ihren, damals kam sie mir sehr alt vor mit 43, jetzt habe ich genau ihr Alter, und sie meinte damals so, ich habe Angst vor dem Tod. Wer hatte noch Angst vor dem Tod? Und wenn ich so drüber nachdenke, dass ich hatte dieses, hä, warum hat man denn Angst vor dem Tod? Warum macht die denn, ja, die ist doch mega cool, warum hat die denn Angst vor dem Tod? Und ich weiß, wie ich mich da gefühlt habe. Also ich komme direkt, ich weiß, wo ich gesessen habe, wer neben mir gesessen hat, und ich darüber nachgedacht habe, ne, vom Tod habe ich keine Angst. Und das wäre vielleicht meine Einstiegsfrage gewesen, weil sie sehr leicht und lovely ist und eigentlich vielleicht auch genau dahin geht, wo wir am Ende sein wollen. Mhm. Hast du Angst vom Tod?
Ich nicht, nee.
Weil du nämlich jung bist.
Weil ich jung bin und nichts zu verlieren habe. Tatsächlich aber nicht so wirklich, weil ich irgendwie immer so versuche, mir vor Augen zu halten, dass ich schon sau viel erlebt habe oder erleben durfte vielmehr, und das einfach genieße und eben versuche, das klappt natürlich auch nicht immer, aber irgendwie immer in der Gegenwart zu sein. Und dann beschäftigt man sich irgendwie automatisch gar nicht so wirklich mit dem Tod, sondern es ist irgendwie mal in dem Moment, in dem man halt gerade ist. Ja, und das gepaart nimmt mir irgendwie so die Angst vor dem Tod. Einfach nur dann so die letzte Herausforderung, die dann am Ende vor einem steht.
Ich gucke dich jetzt mit ganz großen Augen an.
Also, ich habe schon Angst vor dem Tod. Schon. Also, vielleicht weniger vor meinem eigenen, als vor dem Tod anderer Leute. Weil ich glaube, das würde mich richtig brechen, und ich weiß, es passiert. Aber ich werde nicht darauf vorbereitet sein, wenn es passiert. Also ich denke da an meine halt schon ältere Oma, an all meine Leute, die ich halt liebe um mich herum. So, das, naja, ich finde das doof. Ich finde das dumm, dass das passiert irgendwann. Ich will das eigentlich, ich will das nicht.
Gefällt,
ich will, dass wir alle
nicht
gleichzeitig sterben. Also Apokalypse.
Vielleicht passiert das ja noch irgendwann. Ja. Welche Apokalypse wünschst du dir denn? Was wäre deine Favorite-Apokalypse? Eine, die man mitbekommt, oder eine, die man nicht mitbekommt? Weil mir ist nämlich Neues aufgefallen, wenn sowas mal passiert, dass eigentlich ein Großteil der Menschheit das ja gar nicht wirklich mitbekommt.
Aha.
Dass auf einmal irgendwie eine Apokalypse ist. Ja. Keine Ahnung. Ein Riesenkomet.
Ja. Ja. Das wird so schnell passieren, das wird man gar nicht begreifen.
Also ich will es, glaube ich, nicht. Nein, ich will es nicht mitbekommen. Mhm.
Überlegt mal, wie viele Leute dann trotzdem noch ihr Handy rausziehen, um diesen Moment noch mitzufilmen und auf TikTok zu posten.
Ja. Ja, ist eine interessante Frage, weil ich lese gerade das Buch The Road. Das hat mir tatsächlich Christian geschenkt zum Geburtstag.
Christian Klintfort,
der alte.
Ich habe gehört, er ist Gitarrist bei einer Band, die heißt Flubbe.
Ja, genau. Man munkelt
es.
In Fachkreisen geht herum das. Und das ist ja auch ein sehr apokalyptisches Buch. Ich bin jetzt so beim letzten Viertel angekommen, würde ich sagen. Und man weiß eigentlich die ganze Zeit gar nicht, was genau passiert ist. Und es geht um einen Vater, der mit seinem Sohn die Moral hochhält und einfach ums Überleben kämpft. Aber man weiß gar nicht, wofür. Und die begegnen halt wenigen Menschen. Die meisten sind Plünderer und denen nicht gut gesinnt. Und das ist eine ganz furchtbare Vorstellung, dass man, also ich finde es total ehrenhaft, aber auch gleichzeitig total fürchterlich, dass man in so einer Ödnis wohnt, wo, also unbewohnbar eigentlich, und man sich zu jedem Preis über Wasser hält. Für was? Also die Frage ist ja, wofür hält man sich am Leben? Und die merken das halt total extrem. Also das ist nicht der Komet, der einschlägt, sondern die haben es irgendwie geschafft und wursteln sich da Tag für Tag durch die Finsternis. Also ich glaube, das fände ich auch furchtbar. Dann lieber Stecker ziehen, Feierabend, gut. Also sprich, Komet macht Lampe aus.
Komet macht Lampe aus? Schreib dir das bitte auf, ist ein fantastischer Tipp. Darfst du jetzt mittlerweile halt auch Texte schreiben oder muss das Krischi alles noch machen?
Nick, ich übernehme da mehr Anteile tatsächlich. Ich habe jetzt auch im Prozess der Fluppezeit mehr geschrieben oder mehr mit Ziel geschrieben. Schreiben fand ich immer schon irgendwie interessant. Und einen Song, den ich komplett selber geschrieben habe, spielen wir jetzt live hin und wieder mal, wenn wir genug Setlänge haben, als letzten Song. Genau, den habe ich meiner Mama gewidmet, wo wir auch gerade beim Thema Tod waren. Genau. Und bei vielen anderen Songs ist es dann so ein Korrespondenzgeschehen, dass Krischi Skizzen mir gegeben hat, präsentiert hat in einer Probe und ich mir das dann selber gesetzt habe, Sachen dazu geschrieben habe, wir viel Dialog geführt haben darüber, was wir da drin eigentlich sehen und wie man den Text dann noch irgendwie ein bisschen feilen kann, noch ein bisschen schärfen kann. Genau, also aber es hat doch tatsächlich relativ lange gedauert, bis da so die Anteile sich so ein bisschen verschieben.
Darf ich fragen, wie der Song heißt für deine Mutter?
Grains, also wie Sternenstaub.
Darf ich fragen, ob deine Mutter noch lebt?
Meine Mutter lebt noch, aber
unter
sehr widrigen Umständen. Deshalb, wo wir gerade, musste ich gerade drüber nachdenken, wo wir beim Thema Tod sind, dass der Tod ja auch, also man hat ja vermehrt, würde ich sagen, Angst vor dem Tod, aber der Tod kann ja auch Erlösung stehen zum Beispiel. Also meine Mom ist ans Bett gefesselt und hat nicht so wirklich viel, ja, kann nicht so wirklich viel stattfinden in ihrem Leben. Und ich habe manchmal so das Gefühl, dass der Tod für sie eigentlich eine Erlösung wäre. Also es ist ja auch interessant, wie, durch was für Erfahrungen der Tod ja irgendwie verschieden dastehen kann. Genau. Und das war der erste Song, den ich geschrieben habe für Fluppe. Ja, voll kitschig.
Nee, gar nicht kitschig.
Der ist voll toll, der Song. Das ist mein Lieblingssong.
Ja?
Wohl einer meiner Lieblingssongs.
Weil du wusstest, was die Backstory ist?
Nee, die habe ich erst danach eigentlich, glaube ich, erfahren. Ja. Nee, weil der ballert und der macht richtig Spaß zu zocken.
Mhm.
Was schon gut ist, also deswegen spielen wir den auch immer am Ende des Sets. Weil der nochmal so kickt.
Du bist jetzt Gitarristin bei Fluppe.
Mhm.
Wie bist du nun dazu gekommen? Weil ich kenne die Jungs ja schon, sagen wir mal, sehr lange. Ich war freudig überrascht, dein auf einmal zu hören, dass du da bist. Weil, sagen wir, ich kenne sie halt schon auch wirklich sehr, sehr lange und kenne auch ihr echtes Alter. Und find's halt schön, dass ihr den Schnitt halt gerade so ein bisschen nach unten zieht.
Das wird gerade ein bisschen weggeschminkt.
kam da jemand rein und hat gesagt, so dich wollen wir haben? Oder kamst du auf sie zu und ich sage, ich will hier schon immer mitspielen?
Nee.
Das war mein größter Traum, bei Fluppe zu spielen. Weil selber bist du ja du bist immer noch Solokünstlerin. Oder kann man Junokill als Solo?
Beides, ja, also es ist
Dein Künstlername?
Genau, also Junokill bin ich, aber ich habe auch immer eine Band dabei.
Ja.
Aber also manchmal spiele ich auch Solo. Also es ist auf jeden Fall so von mir in enger Zusammenarbeit mit einem, mit der Band so. Aber also ich bin quasi so, dass ich organisiere das Ding.
Du bist das Herz.
Ich bin das Herz, ja. Genau. Und wie ich zu Fluppe kam, also das war folgendermaßen. Antoine hat mich gefragt, ob man mich auch mieten kann. Und
das klingt in allem falsch.
Und dann, also wir haben zusammen gearbeitet im Resonanzraum beim Reeperbahn-Festival.
Mhm.
Und haben uns so einige Jahre schon vorher halt immer wieder zusammengearbeitet. Und so halt auch immer wieder ins Gespräch gekommen über Musik und unsere Sachen, die wir so machen. Und ja, dann gab es Umbruch bei Fluppe und ich glaube, Antoine hat dann einfach, also ich weiß nicht, wie lange er darüber gebrütet hat, aber ich glaube, es war eher so ein, oh, wir können ja mal Nico fragen.
Mhm. Also ich weiß auf jeden Fall, dass es auch vor meiner Fluppe-Zeit auf jeden Fall auch schon immer so einen Live-Gitarristen irgendwie gab und das war dann relativ schnell, also ich glaube, wir haben angefangen ernsthaft zu proben, so im ja, irgendwie so jetzt, die ähnliche Zeit wie jetzt, vor ja, fast schon 3 Jahren irgendwie.
Mhm.
Und dann kam, glaube ich, relativ schnell so von Antoine und der Einwurf so, ja, ich kenne Nico irgendwie aus dem Resonanzraum, einfach mal checken, einfach mal eine Probe machen. Also es ging relativ schnell los, die Idee, dass man da live noch eine zweite Gitarre, auch Backing-Gesänge jetzt, das ist eigentlich für mich fast mindestens genauso wichtig, dass wir das in Refrains und so manchmal noch andecken. Also es kam recht schnell, dass wir das irgendwie überlegt hatten.
Mhm. Ja. Und dann bin ich da mal hin und habe mir das angeschaut mit den Jungens und das hat eigentlich, hat von, also wir sind dann so nach Billstedt in den Proberaum und dann wurde ja schon mal geraucht und aufgebaut und dann haben wir halt so ein bisschen rumgedaddelt und ein paar Sachen angespielt. Ich habe halt so ein bisschen mitgezockt so und der Vibe war einfach direkt so nett, dass ich bleiben wollte. Das war direkt klar.
War es gar nicht so schwer für dich? Weil Junokill existiert ja schon ziemlich lange. Du hast ja gerade schon gesagt, das letzte Mal, als du eine Hebebühne gewesen bist, war es 2021 und
stimmt.
Und da bist du ja auch schon unter Junokill gelaufen und Junokill existiert jetzt seit 7 Jahren.
2002. 18. Ah, nee, 2019.
2019. Ist es schwierig für dich, das Zepter aus der Hand zu geben und zu sagen, ich bin nicht mehr Mittelpunkt und Herz einer Band?
Extrem angenehm. Also das finde ich halt gerade, das ist so ein bisschen Urli. Fluppe ist mein Urlaub. Und ich kann, also das, ich finde es super, weil ich genau mal so eine andere Rolle habe, die ich sehr genieße, Dinge ausprobieren kann, auch einfach nur Instrumentalist zu sein, finde ich schön. Also nur die Gitarre und Gesang. So bei Junokill habe ich immer so viel Geraffel dabei und bediene mehrere Instrumente und das ist halt so eine schöne, klare Einfachheit drin, in der ich mich sehr wohl fühle. Und also ich merke auch, ich komme immer mehr rein. Es macht wirklich sehr viel Spaß.
Was nimmst du von Fluppe mit zu Junokill?
Nicht so verkopft denken. Dinge einfacher angehen, direkter angehen und also was ich halt so mitnehme für, also mir bringt es halt voll viel so mehr Gitarre zu spielen und also ich merke halt, dass ich immer flüssiger werde, fühle mich immer sicherer, das ist, glaube ich, das.
Oskar, was bringt sie von Junokill mit zu Fluppe?
Viel, also
viel.
also angefangen mit der ersten Probe, das war ein lustiger Moment. Weil ich glaube, also wir hatten da noch die Situation, dass wir gesplittet immer fahren mussten, weil wir da, also wir fahren meistens mit Lars Karre, mit dem Elektrikerbus und in der alten Karre waren nur in Anführungsstrichen 3 Sitzplätze, das heißt 2 mussten immer, also gerade wenn Nico dabei ist, immer vorfahren oder halt mit der Bahn hinfahren. Und ich meine zu erinnern, dass Antoine und ich schon da waren oder andersrum, die 3, also Krischi, Lars und Nico schon da waren. Und das war so von der ersten Sekunde an so, ach, irgendwie cool, da ist irgendwie jemand, der ähnlich alt ist wie ich. Schockt mich schon mal, muss ich jetzt ganz ehrlich so sagen. Und dann aber auch einfach so im Live-Gefüge, also dass man einfach zu fünft auf der Bühne steht. Wir hatten dann den großen Luxus, als erste Show zu fünft für Arab Strap im ausverkauften Nochspeicher zu spielen, wo man halt auch eine Bühne hat, wo das wirksam wird irgendwie, wenn man zu fünft ist. Also nicht, dass man sich da gegenseitig auf den Füßen steht, sondern wir irgendwie in einer Reihe da stehen konnten. Und die Dynamik ist, seit Nico da ist, auch so, wenn wir dann irgendwie im Auto sitzen und so, irgendwie auch nochmal natürlich noch eine ganz andere. Es macht sehr viel Spaß und es ist irgendwie auch so, dass wir, also ich war jetzt irgendwie viel mit Krischi bei Konzerten von Nico, also Nico hat ja 1 Million Projekte, also da ist ja nicht nur Unokill, sondern noch 2 weitere Projekte und das geht so ein bisschen von diesem Band-Ding auch so ein bisschen mehr ins Private, also was ich zum Beispiel mit Krischi auch ganz viel habe, dass man mal ein Wochenende nach Berlin fährt und so und das stützt für mich ganz viel, also dass ich das so ins Persönliche mit verankere, da wächst dann irgendwie mehr Herz mit ran und das ist mit Nico auf jeden Fall passiert, also nicht, dass das vorher nicht der Fall gewesen wäre, aber das ist auf jeden Fall sehr eng geworden alles. War irgendwie ein schöner Prozess. Und es ging ja auch, wie gesagt, recht früh los, dass wir mit Nico geprobt haben, als ich ja auch noch recht frisch war und noch so gar keine Peilung hatte. Noch kein einziges Konzert gespielt hatte, glaube ich, zu dem Zeitpunkt.
Und das ging auch so schnell über in so eine Freundschaft. So, das fand ich auch sehr schön, so dass man sich einfach so beschnuppert hat und sich mochte.
Ja. Und wir hatten jetzt neulich den Moment in Köln, haben wir für Bambara, so ein New Yorker Postpunk-Projekt, Support gespielt zu fünft. Und das war so ein Schlüsselmoment, weil also das Publikum war da einfach großartig, sah richtig gut aus und die hatten einfach richtig Bock. Das hat uns, glaube ich, alle sehr beflügelt. Und ich habe ja den Luxus, dass ich gar keinen Giraffe dabei habe, also nicht mein eigenes Mikrofon und nur meine Stimme als Instrument nutze. Und dann hat man in instrumentalen Parts ja immer so den Raum, sich zu bewegen und auch den Blick schweifen zu lassen und dann sah man irgendwie so, wie Antoine voll sich fallen lässt, wie Nico sich voll fallen lässt, wie Lars und Krischi sich voll fallen lassen. Und das sind gerade einfach sehr tolle Momente, die wir teilen und Sachen so passieren und ins Laufen kommen. Und einfach die Freude, die wir da zu fünf teilen, das ist einfach richtig toll. Und es ist jetzt mit Nico auf jeden Fall ein sehr, sehr bunter Haufen, den wir da einmal durch die Bundesrepublik Deutschland fahren lassen. Es ist sehr unterhaltsam. Genau.
Tja, ich wollte eigentlich gerade irgendwie wieder auf die Zombie-Apokalypse kommen und es klingt hier trotzdem immer so ein bisschen wie Little Miss Sunshine. Dabei ist doch eigentlich Fluppe-Musik doch relativ düster, beide.
Man braucht den Ausgleich.
Genau. Dabei ist die Musik von Fluppe doch eigentlich relativ düster. Und ich weiß nicht, ich habe schon, ich weiß oft nicht, worum es eigentlich in den Songs halt geht. Aber ich habe eher die Verbindung zur Dunkelheit und vielleicht halt auch zur Vergänglichkeit und zu der Sterblichkeit eher mit Fluppe als zum
Optimismus.
Zum Schlagermove 2025.
Das auf jeden Fall.
Bella Napoli. Oh, ich tau mich auf.
Sehr schön. Ja, aber vielleicht ist gerade so dieses Düstere und dieses Weltempfinden, was wir alle haben, so ein bisschen das, was wir bei Fluppe irgendwie alle so ein bisschen teilen. Also alle eher so ein bisschen pessimistisch und alle mal so ein bisschen
realistisch.
Realistisch, genau, feiner, aber wichtiger Unterschied. Und so ein bisschen diese Attitüde dann irgendwie wach wird, so wie wir gegen den Rest der Welt so ein bisschen und alles irgendwie so peillos auf ihre ganz eigene Art und Weise. Und das macht es dann sehr unterhaltsam. Aber also wenn ich mich mit Krischi unterhalte, dann sehen wir schon viel die düsteren Sachen und irgendwie stehen wir auch drauf. Also wenn ein UFO über Christian und mich fliegen würde und uns mitnehmen würde, wir wären wahrscheinlich so, boah, Fame. Nice, wir wollen mit.
Schneidet mich auf.
Ja, genau. Total. Aber dass die Songs von Fluppe düster sind, das würde ich auf jeden Fall allglatt unterschreiben.
Allglatt.
Er hat all gesagt.
Obwohl die Welse gerade innen sind.
Welsglatt. Also, das ist lustig, weil es gibt ja einen Song, der Aals heißt. Aber das wissen hier bestimmt ja alle.
Voll viele Insider gerade.
Das ist gar kein Problem. Ich habe ihn verstanden. Wir machen jetzt mal kurz Folgendes. Wir machen eben kurz ein kleines Päuschen. An der tausche ich mal kurz Energie um. Und ihr beide holt euch jetzt mal ein neues Bier.
Sehr gut.
Okay.
Perfekt. Brauchst du noch was zu trinken?
Kleine Werbepause.
Bis gleich.
Kleine Werbepause für Bier.
Sponsored by PU.
Thank you.
Fröhliches PU.
Fröhliches PU.
Fröhliches PU.
So. Wir haben ja gerade schon in der Pause gehört, dass du aus dem Schwabenländle kommst.
Ha ja.
Wenn ich du wäre, würde ich den kompletten Podcast nur noch schwäbeln.
Das ist kein Problem.
Wirst du häufig von der Band angefragt, könntest du bitte schwäbeln? Kannst du diesen Satz mal auf...
Ich mache das eigentlich schon so automatisch. Also es fällt nicht immer auf, es tarnt sich ganz gut, aber ich gebe mir jetzt auch keine Mühe. Also
mir wäre es nicht aufgefallen. Absolut nicht.
Es fällt vor allem bei Fluppe nicht mehr auf, weil wir alle angesteckt werden vom Schwäbeln. Also man ertappt uns alle vier immer öfter, dass wir auch mal so einen Ausbruch vom Schwäbeln haben.
Ja, aber ich muss leider gestehen, es tut mir leid,
meist
an den
falsch.
Falschen Stellen teilweise.
Was machen wir Norddeutschen denn falsch beim Schwäbeln?
Also sie denken, dass man jedes S halt zu einem Sch macht. Zum Beispiel Dasch, wenn man das sagen will. Aber die schwäbischen Leute sagen auch das. Oder vielleicht eher das. Das. Aber halt nicht Disch. Solche Sachen. Ist falsch.
Ja, ich glaube, wir vier waren auch alle nicht so gut in der Schule.
Ja, wärt ihr durchgefallen. Der schwäbischen Mundart.
Aber das ist zum Beispiel auch ganz, spiegelt das ganz gut wider, wie so die Dynamik mit Nico ist. Also wir lachen sehr viel. Nico trifft super
den Ton.
Den Ton und super kultige Aussagen. Also wir hatten da Nico ja auch gleich direkt auf die erste Mini-Tour mit ins Gepäck geschmissen. Und dann saßen wir im Schokoladen unten und Rob, der Veranstalter, kam zu uns und hat uns irgendwie zu deinen noch irgendwie, ich glaube, es war Essensgeld oder so gegeben. Und uns kurz so ein bisschen eingewiesen unten in die wunderschönen Kellerräume und dreht sich um, geht weg. Und Nico guckt Krischi und mich an und sagt nur, netter Bengel. Und dieses netter Bengel, das haben Krischi und ich natürlich jetzt mit in unsere DNA mit aufgenommen. Also sorgt dafür super Input, genau.
Warum verliebt man sich als Mensch aus dem Schwabenländle in Hamburg? Muss ja einen Grund gegeben haben zu sagen, ja, nö, den sicheren Hafen verlasse ich.
Mhm. Ja, ich wollte eigentlich auch gar nicht weg, weil ich übel das Nestkind bin. Jetzt bin ich mittlerweile schon 11 Jahre in Hamburg. Bin nach der Schule dann direkt hoch, wegen der Musik, weil ich halt wissen wollte, was da so schlummert und was da so möglich sein könnte. Und da, wo ich aufgewachsen bin, gab es da halt nicht so die Möglichkeiten. Und dann, so bin ich hierher gekommen und so bin ich hier geblieben.
In was hast du dich als erstes verliebt?
Ich glaube, in meine jugendliche Freiheit, die ich so vorher nicht hatte, das verbinde ich halt schon sehr mit Hamburg, weil ich bin hierher gekommen und hatte halt einfach so komplett meinen eigenen. Ich konnte machen, was ich will und niemand hat sich darum geschert. Ich war sehr viel wach, sehr viel unterwegs, hatte wenig zu tun. Also ich habe eigentlich jetzt auch nicht so viel Musik gemacht. Ich war eigentlich nur hier und bin angekommen und habe mich neu erfahren, wie ich so bin.
Hast du dich lost gefühlt?
Auch, ja.
Wie lange hat es gedauert, bis du diesen Moment gehabt hast, wo du gemerkt hast, krass, ich bin in Hamburg angekommen und es ist voll schön hier?
Ich glaube 2 Wochen. Und dann habe ich, also ich habe mich damals, glaube ich, nicht so lost gefühlt, wie ich mich dann schon andere Male in meinem weiteren Lebensverlauf lost gefühlt habe. Das war eher so ein, also schon so eine Traurigkeit auch, weil so enge Leute dann halt nicht mehr so in meinem unmittelbaren Umfeld waren. Aber es hat so viele neue Türen geöffnet und ich habe gemerkt, wie viel drin sein kann, so wenn man Schritte wagt.
Welchen großen Schritt bist du denn gegangen in den letzten 2 Wochen, Oskar?
In den letzten 2 Wochen?
Ja.
Wenig. Aus dem Bett zum Kühlschrank und wieder zurück.
Nee, das stimmt nicht.
Also ich glaube, einer der größeren Schritte so der letzten paar Wochen war tatsächlich der, dass ich jetzt mal mich intensiv damit beschäftige, Psychotherapie anzufangen. Und man sich da auch ganz neu kennenlernt und mal sich selber anfängt, so ein bisschen zu checken.
Ich finde es spannend, wie ehrlich du heute bist, mit was für krassen Themen du eigentlich kommst.
Ja, ich auch. ja, aber es ist eigentlich, fällt mir, es macht mir eigentlich immer Spaß. Also direkt durchs Eis mit einer Arschbombe und dann talking about the real shit.
Es tut mir leid, ich habe in das Mikrofon reingesabbert.
Talking about the real shit.
genau, das, aber das ist tatsächlich so eigentlich so, dass ich bin ja auch eigentlich eher so ein, ich habe ja so ein sehr unaufgeregtes Leben. Also ich arbeite meine 20 Stunden inzwischen in den Kammerspielen und schieb dann meine paar Mutterschichten im Monat und dann irgendwie sonst.
Für alle HörerInnen, die da draußen nicht wissen, was die Mutterschichten sind.
Genau, es ist sehr irreführend.
Irreführend, total skurril. wenn du erst am, ja, also, wenn man zuerst den Podcast, ne, die erste Hälfte gehört hat und jetzt die.
Indeed.
Mutterschichten heißt,
Indeed, genau.
Oscar arbeitet in einer der renommiertesten Apfelbars in ganz Hamburg.
Apfelbar?
Im alten Land. Ja, jeder kennt die Mutter.
Jeder
ja.
kennt die Mutter. Da steht
jeder
verliert,
ja, und jeder verliert sich auch meine Mutter. Hast du dich auch schon mal an der Mutter verloren?
Mhm. Mhm. Auch, also viel mehr, seitdem ich jetzt mit Flupperei mache.
Das kann überhaupt nicht sein.
Also das ist schon, das ist ein Dreh- und Angelpunkt, das habe ich schnell gemerkt. Aber es macht auch Spaß. Also es ist auch schön, es gibt auch so schöne Momente, wenn ich dann leider halt manchmal nicht mitspielen kann, wenn Fluppe spielt, weil ich dann selber einen Gig habe. Und dann trifft man sich aber nach den jeweiligen Gigs in der Mutter. Das ist irgendwie schön, das macht Spaß, das ist so ein Heimkommen.
Ja, und das ist sowieso auch ja so eine Sache, die bei, also so, ich sag mal jetzt so Fluppe X, Junokill irgendwie so ganz gut passiert, dass man sich irgendwie so gegenseitig so ein bisschen Sachen zuspielt. Und Nico hat ja mit Junokill Anfang des Jahres eine neue Platte rausgebracht. Und da war dann das Pre-Listening irgendwie in der Mutter. Das ging dann natürlich recht unkompliziert. Und so findet das irgendwie alles so parallel statt. Das ist irgendwie echt cool. Genau, aber wie gesagt, also zurück zu diesem durchs Leben trotten, 20 Stunden Kammerspiele, Mutter, Barschichten am Wochenende, da ist dann so Psychotherapie suchen schon so was Größeres, was passiert.
Das heißt, du bist gerade bei dem Schritt, ich möchte mir gerne Hilfe suchen oder schon bei dem Schritt, ich habe Hilfe gefunden?
Eigentlich schon Hilfe gefunden, aber das sind ja irgendwie so lange Prozesse, also ja. Witzigerweise bin ich inzwischen bei der Therapeutin von meiner Mom gelandet, wo meine Mama vor 12 Jahren war, was total interessant ist. Und die meinte jetzt beim letzten Treffen, jo, 3/4 Jahr Wartezeit, aber auch das ist irgendwie, wenn man 7 Jahre vor sich her schiebt, ist ein 3/4 Jahr jetzt, würde ich sagen, keine Zeitspanne in dem Sinne.
Du wolltest schon vor 7 Jahren.
Hätte man auf jeden Fall machen können, also als meine Mom diesen Unfall hatte.
Ah.
Und genau. Aber es ist interessant, es macht mir eigentlich Spaß, sich mal selber so ein bisschen zu erforschen. Und Sachen zu verstehen und Mechanismen zu verstehen und so. Das ist cool. Genau.
Wie schafft ihr es bei lebensentscheidenden, existenziellen Momenten, die traurig sind, die jeder Mensch irgendwie erfahren muss, den Spaß an der Sache zu behalten?
Gute Frage. Mhm.
Ich glaube, manchmal ist es doch eher, habe ich jetzt so ein Momentum, wo ich etwas nehme, das in eine Tupperdose packe und diese Tupperdose packe ich dann so in den Garten und sage, die gucke ich mir irgendwann mal später an und ich kümmere mich jetzt weiter um die Blumen. So, und ich glaube, es gibt irgendwann auch den Moment, dass man sagt so, oh, ich habe hier eine Tupperdose, die mache ich mal auf, da ist was drin. Das darf aber auch existieren neben den ganzen Blumen und ich kann ertragen, dass das Unkraut neben den Rosen steht.
Unkraut ist auch schön.
Mhm. Unkraut kann wunderschön sein. Mhm. Ich habe mir jetzt Neues aufgefallen, wie schön eigentlich Disteln sind.
Total, ehrliches Gestrüpp.
Aufschreiben.
Geil, neuer Song.
Ja.
Ja, ich glaube, es ist, ich glaube, das ist eigentlich ganz gut formuliert, wie du das gerade gesagt hast, mit diesem, dass man das Unkraut so ein bisschen koexistieren lässt und es einfach so eine Form von Akzeptanz gibt.
Das ist auch wichtig für die Blumen.
Genau.
Brauchen das auch.
Unkraut?
Mhm. Oder die wirken ja gar nicht so, wenn das Unkraut nicht wäre.
Das Ding ist, die wissen ja eigentlich auch gar nicht, dass das, was neben ihnen ist, Unkraut ist. Mhm. Wir haben denen nur gesagt, das ist Unkraut.
Genau.
Und das ist eine Nutzpflanze oder eine Blume. Aber irgendjemand muss gesagt haben, okay, das ist Unkraut.
Ja, wer das ist schön, das ist nicht schön. Das ist nützlich, das ist nicht nützlich.
Aber wer entscheidet eigentlich, dass ein Distel Unkraut ist? Mhm. Also wer hat das entschieden? Da muss ja jemand gesagt haben,
hat
so,
auch,
Distel.
Hat auch eine Blüte. Ne? total richtig.
Ich sag Gänseblümchen. Und ja. Ihr sagt, ist das Unkraut oder ist es kein Unkraut?
Gänseblümchen, super. Unkraut fast beleidigend für Gänseblümchen. Früher hat man sich doch immer diese Gänseblümchenkränze gebastelt. Oh Gott, ich komme aus der Waldorfschule.
Und dann haben wir ein Feuer gemacht und irgendjemand wurde in ein Bärenkostüm eingenäht.
Getanzt.
Und dann haben wir die Rothaarige brennen lassen. Verbrennt die Rothaarige.
Also merke, stark machen für das Unkraut. Also meine Mutti zum Beispiel sagt auch immer, Unkraut vergeht nicht. Und das ist nämlich auch so eine, wo wir gerade bei dem Unkrautvergleich sind, auch so eine Attitüde, die irgendwie in mir drin verankert ist. So, oder anderer Spruch, Scheiße schwimmt immer oben. Also genau, also sich nicht so unterkriegen lassen und irgendwie so die Sachen akzeptieren, das ist eigentlich, hat aber auch lange gedauert bei mir, bis ich dahinter gekommen bin. Und das ist auch, was ich in der ersten Halbzeit hier heute gesagt hatte, mit diesem immer in der Gegenwart sein, um Sachen einfach so genießen zu können und sich seine Highlights auch so ein bisschen einzukreisen. Also Fluppe-Live-Shows sind zum Beispiel so Momente, wo man, oder wo ich mich persönlich so fallen lassen kann, was so mit, auch mit Adrenalin stattfindet. Und das sind dann immer so diese Peaks. Und dann gibt's aber auch die Täler natürlich zu den Höhen. Und da aber irgendwie so eine genügsame Mitte zu finden und das alles so ein bisschen bewusst zu genießen oder halt auszuhalten. Und dann kommt man da eigentlich in so einen ganz guten Flow, wenn es denn gut läuft.
Die Taylor Swifts.
Genau, die Swifties.
Wow. Wenn du ein Unkraut wärst, was wärst du, Nico? Schafsgarbe.
Vielleicht eine Brennnessel?
Eine Brennnessel, oh, fantastisch.
Sehr gute Wahl.
Wann habt ihr euch das letzte Mal stechen lassen von der Brennnessel?
Ich glaube am Samstag oder Sonntag, bin mir nicht ganz sicher.
Mit den nackten Beinen durch.
Mit den nackten Beinen, ja.
Klassisch.
Ja, kleine Biestig.
Meidet ihr Brennnesseln so, dass man so drumherum tanzt und dass man also auf den Zehenspitzen wie eine Ballerina um...
Nee, ich check das immer nicht, ich merke es dann immer erst, wenn sie brennt.
Mein Vater war früher so krass. Der hat Brennnesseln einfach mit der Hand, mit der bloßen Hand angefasst, sie zusammengedrückt und rausgerissen.
Oha. Was hat denn er für Hände?
Hat er viel handwerklich oder so viel draußen gearbeitet?
Ja, der war Landwirt.
Ja, dann.
Der hat, und irgendwann war es dem halt auch, glaube ich, egal. Ja. Ich glaube, wenn du halt weißt, in was du hineinfasst und wie sich der Schmerz anfühlt, kannst du irgendwann mit dem Schmerz so dealen.
So eine Schmerztoleranz, ja.
Dass du sagst, eigentlich ist mir das auch egal. Und dann ist es vielleicht auch ein guter Schmerz. Mhm. Und schon sind wir beim BDSM. Schlag mich mit der Brennnessel. Ich habe das früher als Kind gemacht. Da du ja auch vom Land kommst, dann kennst du das ja, dass Nico vom Land kommt, dann kennst du ja auch Stromzäune.
Ja.
Und einfach anzufassen, wenn die unter Strom sind und zu sagen,
so schlimm.
Und einfach sagen, nee, da ist gar kein Strom drin.
Oh.
Und andere Leute dann darüber
fies
gehen lassen.
Oder halt, was wir auch viel gemacht haben, so
Stacheldraht.
Hände halten, also alle halten und anfassen und dann trifft es die Person, die hinten ist, als durchgeht, der Strom. Sehr gemein.
Also Stromzäune gab es bei uns in Volksdorf tatsächlich auch. Also es gab ja so die ersten Weiden. Und wir haben da mal gegengepinkelt, das war auch sehr lustig.
Mhm. Oha. Ich glaube, diese Geschichte habe ich auch schon mal irgendwann im Podcast erzählt, dass sozusagen ein weit entferntes Familienmitglied von mir irgendwann tief in den 1950er, 60er, 70ern keine Ahnung, wie weit dieses Gerücht halt geht, vom Schützenfest eine Abkürzung laufen wollte über die Felder und sich dann betrunken an einem Stacheldraht verheddert hat.
Oh, wie zornig.
Und dann nur entdeckt worden ist, weil das Jungvolk nachts nur sowas gehört hat.
Oh Gott, das ist ja furchtbar.
Weil der Strom halt natürlich ja nicht die ganze Zeit durchgeht, sondern dann immer so, bing.
Oh Gott. Oh Gott, was für eine verdammte Qual. Oh Gott.
Ja, wenn du betrunken bist.
Ja, vielleicht.
Manche Leute bezahlen dafür heutzutage Geld.
Das muss man sich mal reinziehen, ja. Ja, das muss man sich mal
das reinziehen. Das muss man sich ja echt mal reinziehen.
Ja, voll, weil den könnte
lass
man
mal einen Stromzaun
auch
kaufen.
Einfach mal aufs Land fahren.
Einfach mal aufs Land fahren. Einfach dann auch mal sagen, für eine Live-Show ist das eigentlich gar keine schlechte Idee, weil die Leute ja sowieso alle mit dem Handy dastehen und warten für den nächsten großen TikTok-Moment. Mhm. Seid ihr jetzt auch zuständig bei Fluppe für den TikTok-Account? Oder?
Ja, so Social Media spielen Krischi und ich uns immer so ein bisschen hin und her den Ball.
Das macht ihr überraschend gut gerade, finde ich.
Ja, Krischi ist gerade so ein bisschen stärker drin. Das ist immer so phasenweise. Ich habe dann viel auch zu FotografInnen irgendwie Kontakt, dann macht dann so Live-Bilder und Krischi ist gerade so voll drin, so in diese, ich glaube, das macht er alles auf Canvas, sich da so reinzufuchsen und da Sachen zu bauen und hat da, findet da irgendwie auch so voll Spaß dran. Das ist, finde ich, immer so die Herausforderung bei Social Media, irgendwie Spaß zu haben, weil mir fällt es momentan derbe schwer, da Spaß zu generieren. Also wir hatten gestern seit Ewigkeiten mal wieder einen Moment im Probenraum, also ohne Antoine, weil der gerade im Urlaub ist in Frankreich und den Tour de France-Fechtern beim Schwitzen zuschaut. Und es war so ein Moment von, ach, das ist doch das, was eigentlich schockt. So dieses, man trifft sich, man macht Musik. Genau, aber phasenweise kann ich da auch auf jeden Fall Spaß dran empfinden, an diesen Videos schneiden. Und gerade mit KI ist ein lustiges Gadget, wenn man dann irgendwelche Aliens generieren kann, die Fluppe-Touren ansagen oder Bart Simpsons oder so. Ich finde es super, aber immer sehr, jetzt gerade ist da eher so eine Low-Phase. Aber das ist eigentlich ganz cool, dass Krischi und ich uns das da so ein bisschen zuschieben, weil das dann dadurch nie einschläft irgendwie. Mhm. Und machen muss man es wahrscheinlich dann irgendwo dann doch. Also wir hatten ja ganz am Anfang, als wir wieder die Ideen und die Ziele so ein bisschen in Form gegossen hatten bei Fluppe, dann als allerersten Instagram Post so einen offenen Brief an die sozialen Medien gesendet und gesagt, so wir machen das in unserem Tempo und so wie wir wollen und haben da keine Lust irgendwie auf den InfluencerInnen-Zug aufzuspringen, so ein bisschen zusammengefasst gesagt. Und das funktioniert eigentlich ganz gut, genau. Und ich habe mir jetzt eine Alien-Maske bestellt und will mir so eine Tafel zu Hause hinstellen, dass man so Touransagen machen kann und so halt, man sucht sich da halt irgendwie so dann legt sich da so selber seine Spaßbomben rein irgendwie. Das ist dann ganz cool.
Das geringste Übel.
Das geringste Übel, ja. Aber eigentlich, also wir sprachen ja vorhin so ein bisschen über Social Detox. Ja, das nimmt schon viel Zeit in Anspruch. Und dann fragt man sich dann irgendwie natürlich auch schnell so, ja, wer guckt sich's eigentlich an und wen interessiert das eigentlich? Und ja, da bin ich sehr selbstkritisch und hinterfrage mich dann sehr schnell. Und hinterfrage auch diese ganzen sozialen Medien leider sehr viel. Von daher ist es dann immer so schwierig, da dagegen anzukommen, weil man halt irgendwie im öffentlichen Raum, finde ich, schon sehr viel sieht, wie abhängig Menschen von ihren Telefonen sind und ja, wie.
Glaubt ihr, man hat einen Bezug zu Zahlen verloren, eigentlich, seitdem auch nicht nur Social Media, sondern auch Spotify oder jegliche Medien, mit denen wir als kunstschaffende Personen zu tun haben, Zahlen, egal ob es tief oder hoch sind, irgendwie verwischen. Also ich kann mich noch dran erinnern, damals, wisst ihr noch. Aber ich weiß noch, dass ich auch öfters mal zu meinen Freunden gekommen bin und habe gesagt, wir haben ein Konzert gespielt vor 50 Leuten. Mhm. Und waren so, 50, was für eine Zahl. Ja. Man guckt jetzt aber auf Social Media und sieht halt so, jetzt hat der Beitrag, da habe ich mir jetzt, keine Ahnung, da habe ich jetzt den ganzen Tag dran rumgeschnitten, der hat nur 6.000 Mal ist der nur aufgerufen worden. Mhm. Nur 6.000 Mal.
Dann am besten
Mal.
Noch so nur so 3 Sekunden von 30 im Schnitt angeguckt. Oh,
monatlich hören mich nur
ja, total.
7.000 monatliche HörerInnen.
Mhm. Ja.
Oder ja, wie ist der Act gerade? Ah, guck mal hier, der stärkste Song hat von denen hat gerade mal 250.000
ja,
Plays.
Ja.
Aber wenn man sich mal diese Zahl anguckt, ja, 250.000 Plays,
ja,
wüsste ich, dass mein Ich so vor 25 Jahren gesagt hätte,
25.000
ja, Plays. Ja. Total. Also ich finde das, wir haben jetzt ja irgendwie letztes Jahr, glaube ich, unsere erste und einzige bisher Single rausgebracht, digital mit Shanti. Und der hat sich jetzt so schleppend irgendwie auf, ich weiß nicht, ich habe lange nicht mehr geguckt, kein Spotify mehr, sondern irgendwie bei Tidal jetzt, hat er zuletzt, glaube ich, so 2.500 Streams. Und mit der Zahl war ich schon so, hä, what the fuck, so 2.500 Mal wurde sich dieser, warum?
Warum so wenig oder warum so viel?
Ja, warum so viel? Also das sind ja einfach schon 2.500 Mal.
Das darfst du Krischi aber nicht sagen, weil der denkt sich so, nur 2.500 Mal. Ja. Wir wollen hier eine neue Ära von Fluppe. Ja. Wollen wir hier aufbauen.
Ja, aber da kommen ja die richtigen Hits kommen ja noch. aber du hast, ich finde schon, du hast total recht. Also man guckt erstmal auf die Zahl und das ist eigentlich total schade. Also weil eigentlich sollte man ja die Musik hören und danach urteilen, aber also deshalb bin ich zum Beispiel jetzt auch bei Tidal, weil da werden so Streaming-Zahlen gar nicht angezeigt, finde ich voll geil. Und Spotify sucks. Und versucht das irgendwie bewusst so ein bisschen zu schaffen, von diesen Zahlen wegzukommen, also das einfach so ein bisschen rauszustreichen, mhm, Like-Anzahlen nicht mehr darzustellen, das kann man ja auch ausstellen. Mhm. Dann springt einem das nicht immer mehr nicht so ins Gesicht und man macht es so ein bisschen freier. Und ich habe eigentlich keine Lust, nach den Zahlen zu gehen. Ich will das eigentlich immer alles so machen, wie ich Bock habe.
Stressen dich Zahlen, Nico?
Ja, sehr. Also ich habe auch Dyskalkulie. Das ist so das ist quasi das Legasthenie nur für Mathe. Also es hat mir als Kind große, große Schwierigkeiten bereitet. Ich mag Zahlen nicht. Ich mag nicht rechnen. Ich finde diese ganzen Einordnungen, Einkategorisierungen schlimm, weil sie extrem limitieren und so einfach Dinge unnötig erschweren. Es geht auf so einen Wettbewerbsgedanken raus, also so dieses komplette Konsumdenken von Musik machen und so sehr kapitalistisch angelegt und das ist die ganze Welt und das schmerzt einfach. Und wenn das, was man, also klar, Zahlen sind voll super, Zahlen, also helfen auch. Ich glaube, wenn Antoine hier sitzen würde, Zahlen sind alles, was er braucht, so.
Zahlen ist alles, was zählt.
Was ihm Halt gibt.
Zahlen sind geil. Zahlen lügen nicht.
Ich liebe eine 2. Die ist so schön rund.
Ja. Zahlen sind nicht nur schlecht, aber halt das, was damit gemacht wird. So
ist also ist es voll die schlechte Apokalypse für dich, die Herrschaft der Zahlen. Zombies wären echt geiler.
Ja, es ist so doof, weil es geht viel weniger um das, um den Kern der Sache, also um die Musik, um das, was man damit transportieren will, um die Message, um die ganzen vielen, vielen Gedanken, die man sich damit macht. Die viele, viele Arbeit, die da drin steckt, wird dann einfach so zunichte, zugrunde gerichtet durch, ja, ihr habt zu wenig Zahlen, aber auf Spotify oder ihr seid zu klein auf Instagram, ihr seid nicht, habt nicht genug Reichweite. Und wenn man mit diesem System nicht so richtig mitspielt, dann es ist schwierig, dann ist es irgendwie sehr schwierig. Und es nervt, ja.
Also sind die monatlichen HörerInnen eigentlich nur ein Bewertungssystem, ein indirektes Bewertungssystem, was keinen Daumen nach oben oder nach unten hat,
ja,
sichtlich, sondern am schlimmsten eigentlich für die Person oder für die kunstschaffende Person, die dahinter steht. Weil, also mir geht es halt so, gerade wenn ich auch denke, ey, jetzt ist hier mal ein Song, den finde ich fantastisch geschrieben, der ist ehrlich, da habe ich mir monatelang einen abgebrochen, wie hört euch den bitte an, natürlich ist der 5 Minuten 30, warum lasse ich mir jetzt halt einfach mein Enthusiasmus und mein positives Gefühl, was ich habe, wenn ich diesen Song halt fertig gemastert höre, von Spotify eigentlich an sich verderben. Das machen die ja nicht extra. Also ich weiß nicht, da sitzt ja keiner und sagt sich so, ha, dem Horeis, den versaue ich mal den Tag heute, indem das Ding halt nicht algorithmusmäßig in die Playlisten reingepitcht wird, egal was er da in den Pitch hineinschreibt, wofür der passt hier einfach nicht her. Ja. Mhm. Also eigentlich ist man doch selber dafür verantwortlich, dass man sich diesen Enthusiasmus selber nimmt, indem man auf die Zahl guckt und sich bewerten lässt. Also wer ist jetzt eigentlich ist man nicht selbst sozusagen die einzige Person, die dafür verantwortlich ist, dass man schlechte Laune bekommt, wenn man sich diese Zahlen ansieht?
Ja.
Ja. Aber es ist ja auch so ein komisches Glücksspiel mit diesem Algorithmus. Also man checkt das ja echt nicht. Also irgendwie so, dann man macht irgendwie, also im Zuge von TikTok-Content dann mal irgendwie produzieren, habe ich mir dann auch irgendwie so ein paar Sachen mal reingezogen, wie man das am besten macht und bla. Und dann war auch so der O-Ton von den meisten Leuten, von denen ich mir dann so kurze Videos angeguckt habe, wie man TikTok denn bitte machen soll. So, ja, du darfst nicht aufgeben, du musst 100 Videos machen und das 101., das geht dann viral und dann hast du es geschafft. Und irgendwie, weiß ich nicht, das ist nicht mein Style. ich finde das irgendwie komisch, da so nach zu fischen und das dann irgendwie zu hoffen, dass es dann viral geht, weil man dann ja auch irgendwie sich immer daran orientiert, was gerade Trend ist und halt so, man verliert so ein bisschen so diese Eigensinnigkeit in dem, was man macht, sondern versucht es dann halt immer, wenn man versucht, irgendwie anderen zu gefallen, und das ist irgendwie so eine Nummer in diesem ganzen Social Media, die taugt mir irgendwie gar nicht. Also es ist alles so fake. Mhm.
Das ist die Besteigung des großen Cringe Mountain. Habt ihr schon mal von Cringe Mountain gehört?
Nee.
Cringe Mountain. Wir reden halt jetzt von jemandem, der noch nicht so viele Follower hat, aber der sich verhält, als ob er viele Follower hat.
Oh ja.
Und das heißt, du musst diesen langen Weg von Cringe Mountain halt besteigen und so tun, als wenn du schon oben wärst. Ja. Bis du wirklich oben bist.
Bis
und
die Leute
vorher,
selber glauben.
Genau, ja. Bis die Leute das selber glauben und vorher ist alles cringe.
Ja.
Was du machst. Mhm. Aber dann, wenn du oben bist, wirkt das ja nicht mehr cringe, weil man kann dann sagen, wieso, hier, Erfolg gibt mir recht.
Ja.
Was ist Erfolg für dich, Nico?
So persönliches Zufriedensein mit dem, was man so transportieren kann und vermitteln kann. Und wenn man da das Gefühl hat, da kommt was zurück, wenn man irgendwie so eine Gemeinschaft verbinden kann oder herstellen kann und das dann halt persönliches Glück auch bringt. Also wenn man so daraus glücklich ist.
Was war der letzte Moment, wo du gesagt hast, selber, boah, ich bin jetzt gerade richtig glücklich und es auch gefühlt hast? Also so pures Glück. Reines LSD.
Also so Bühnenmomente geben mir das schon viel. Also aber manchmal auch gar nicht, weil ich auch irgendwie sehr kritisch bin. Steht mir manchmal so ein bisschen im Weg, Dinge zu genießen. Also selbstkritisch. Aber so, ich habe jetzt schon oft gemerkt, so wirklich so pure Form von Glück habe ich oft, wenn ich so Studiozeit habe und man sich damit beschäftigt, so eine Sache aufzunehmen für die Ewigkeit und nur das zu machen. Also so in so einen richtigen Tunnel zu kommen, darüber zu brüten, das ist pures Glück. Und wir waren auch mit Fluppe im Studio Anfang des Jahres.
Mhm, Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres, genau, ja. So zwei so Blöcken.
Und das war auch halt, das war auch genauso dieses Glück.
Ja, das stimmt, würde ich unterschreiben. Gerade dieser Moment am Ende, du warst ja beim zweiten Block dabei und ich glaube, da warst du dann leider schon weg, du musstest ja ein bisschen früher los. Mhm. Und dann hatten wir so ganz am Ende irgendwie, jetzt darf man ja nicht zu viel verraten, haben wir dann aber noch so eine Kirsche gebastelt für das neue Album, was dann jetzt ja nächstes Jahr rauskommt.
So ein Banger.
Kein Banger, sondern so eher so ein Add-on. So
die Kirsche auf den Bangers.
Ja, wir vertiefen
das. Ah, so eine Kirsche.
So eine kleine Kirsche noch dazu. Und da sind wir so voll kreativ geworden, weil wir hatten die Songs ja schon geschrieben und voll lange gespielt. Und da haben wir dann irgendwie, hatten wir dann so einen Moment mit Tobi Siebert, dem Produzenten, wo wir dann irgendwie so voll kreativ geworden sind mit Schreibmaschine als Soundquelle. Also bleibt gespannt. Und das war echt cool. Das war so ein richtiges, ja, war so ein Glücksmoment. Also das würde ich total unterschreiben, was Nico gerade gesagt hat, mit diesem darüber brüten. Das war cool gesagt.
Also ihr zusammen im Elektriker-VW-Bus von Lars Brunkhorst, eurem Bassisten. Seid zu fünft unterwegs, aber wir haben Dystopie. Wir haben das Setting von The Road. Wir wissen nicht, was passiert ist, aber es gibt nicht so viele nette, tolle Leute auf der Welt. Sehr viele Plünderer oder PlünderInnen. Ja. Das, komm nicht mit Gendern an hier.
Plunder.
Sehr viel Plunder auf der Straße. Was kann denn so ein Setting halt eigentlich wieder erzeugen, dass man pures Glück also fühlt?
Ich glaube, dieses Zusammengeschweißte, dass man das zusammen macht, dass man zusammen auf eine Reise geht. Also man weiß nicht, ob man zurück zu den Zahlen vor 10 Leuten, vor 20 Leuten, vor 100 Leuten steht. Aber am Ende sind wir alle zusammen auf der Bühne. Also wir hatten einen Moment auf der Tour letztes Jahr in Leipzig, haben wir gespielt und das war echt irgendwie alles so zäh, weil irgendwie so Technik mehrfach durchgesaust, irgendwie Gesangskabel von mir, Nikos Paddleboard, einmal auch richtig Verdi-Streik hochgezogen, so nö, kein Bock mehr. Und es war echt, und dann waren da auch echt nur so 14 Leute und das kann ja auch voll schön sein, aber es war dann einfach nicht möglich, weil halt dann auch noch so technische Probleme hinzukamen. Und danach waren wir irgendwie alle echt so ein bisschen, ja, so dystopisch drauf, würde ich sagen. Und dann ist man aber am nächsten Tag weitergefahren nach Berlin und ja, Mund abwischen, weitermachen. Und das war dann voll der krasse Abend. Viele Leute da, danach noch irgendwie Indie-Party mit Kreuzgut-Disco. Und so hat man dann diese spontanen Höhen und Tiefen irgendwie so zusammen bewältigt. Und das bockt dann, finde ich. Und dann ist man... Ja, in der Musikwelt ist ja, herrscht ja auch in unserer Zeit irgendwie viel Dystopie, würde ich sagen. Und man boxt sich da so durch. Und das ist irgendwie so dieses Zusammenmachen.
Empfindet ihr das gerade als Dystopie in der Musikwelt?
Ach, ich glaube, es passieren schon coole, viele Sachen. Aber es ist schon, also gerade so mit diesen, wo wir gerade waren, so Social Media, was einen Riesenanteil spielt. Und dann diese Streaming-Zahlen. Und damit steht und fällt das dann ja dann am Ende doch. Also mich würde schon interessieren, wie das in den 80ern war oder so. Mal so ein Taste-Test irgendwie da mal haben. Halt ohne dieses ganze Digitale. Aber Dystopie hat seine Züge, aber nicht nur, auf gar keinen Fall.
Ich glaube, in den 80ern waren es auf jeden Fall sehr viel weiße Männer-Scheiße. Mhm.
Das ist genau so.
Aber den gibt es ja heute auch noch. Ist ja nicht, dass der nicht mehr gibt.
Der eine, der oben in seinem Zimmer sitzt, Zigarre raucht. Und über die Spotify-Zahlen herrscht.
Herr zieht.
Herr Daniel Heck. Eigentlich hast du meine Frage ganz anders beantwortet, als ich sie gestellt habe, aber auch schön.
Mag sein, ja, kann ich gut.
Aber beeinflusst euch das, was um uns herum ist, weil man ja das Gefühl hat, es ist, also Social Media gibt einem auch das Gefühl, dass es eigentlich jetzt nur bergab geht. Man sieht Trump in Amerika, man sieht die Bilder in Kalifornien, man sieht Menschen in Texas, die abgeschoben werden, Leute gecatcht werden in Restaurants und aus Baumärkten abgeschoben werden sollen. Irgendjemand hat mal gesagt, 1 Million schaffen wir in einem Jahr abzuschieben. Ihr seht Gaza, man sieht die Ukraine, man hat Putin, man kommt gar nicht mehr auf die anderen Kriege, die halt drumherum sind, zu sprechen. Wo halt Militärdiktaturen herrschen und man spricht ja noch, und ab und zu spricht man auch noch über die AfD und wie Menschen jetzt auf einmal sich irgendwie zurückentwickeln zum Neandertaler und das Beste ist jetzt eigentlich über Sprache zu lästern, den CSD zu vermiesen und die Schuld eigentlich bei anderen zu suchen. Habt ihr das Gefühl, das beeinflusst euch sehr in eurem Glücklichsein?
Extrem.
Ja?
Ich wollte gerade sagen, beantworte du mal, Nico, sonst wird es zu düster, aber genau das. Total. Ja.
Ja, es ist schon sehr verwoben in, also auch einfach in das, die eigene Existenz. Also ich habe da schon auch einfach viel Angst auch mit dabei so.
Vor was hast du am meisten Angst? Vor etwas, was sich gesellschaftlich durch uns entwickelt oder etwas, was wir nicht kontrollieren können? Und das ist halt einfach Natur.
Beides. Ich glaube, das geht so ziemlich Hand in Hand irgendwie, schreitet voran. Wenn wir uns nicht gegenseitig irgendwann alle bekriegen, dann, oder vielleicht ist es dann gleichzeitig, dass halt einfach Ressourcen so knapp sind, dass es halt einfach die Umwelt nicht mehr mitmacht. Sieht ja eh, also sie wird ja eh irgendwie düster aussehen hier auf diesem Planeten und das immer schneller, wenn man halt nicht einschreitet. Aber also gesellschaftlich halt genauso. Also mehr Sorge macht mir so die gesellschaftlichen Zuspitzungen, weil das ist so, also ich meine, das ist unmittelbarer als der Klimawandel. Also, ja, kommt drauf an, je nachdem, wo man sich befindet. Aber ja, also es ist, weiß nicht, ich hab noch nie in so einer Zeit gelebt wie jetzt. Das war noch nie so doll. Ich frage mich schon manchmal, wie umgehen damit. Also ist schon so eine, was machen? Was kann man alles tun? Was, also, ist auch, fühlt sich irgendwie so blöd, so dumm. Ich fühle mich auch irgendwie so viel so dumm darin, weil ich gern irgendwie vieles, vieles anders machen würde. Weiß aber auch gar nicht so richtig was.
Aber glaubst du, bist du damit alleine?
Nee, ich glaube nicht.
Ich glaube, da sind wir ja schon zu dritt hier.
Mhm, auf jeden Fall.
Und das in Hamburg.
Mach dir da mal einen Begriff.
Ja.
Ich habe schon ein bisschen her das Buch Eine kurze Geschichte der Menschheit gelesen von Harari. Und das hat mir tatsächlich sehr geholfen. Also ich bin auf jeden Fall übel am Rumgranteln über Idiocracy in der Öffentlichkeit, weil Menschen einfach nicht mitmachen. Aber ich muss mich da auf jeden Fall auch mal, also so zum Beispiel vor offenen U-Bahn-Türen stehen, die Leute nicht erst aussteigen lassen. Aber wieder zurück zu diesem Buchthema, was mir da so eine Ruhe gegeben hat, ist, dass dieser Harari furztrocken darüber schreibt, dass das Experiment Mensch einfach zum Scheitern verurteilt ist, weil verschiedene Regionen im Gehirn sich verschieden schnell entwickeln und wir an einer Stelle, wie du ja eben schon auch mal richtig meintest, Rückentwicklung Richtung Neandertaler und auf der anderen Seite können wir irgendwie bald auf den Mars fliegen und dass das so weit auseinander ist, dass das zu viele Stolperfallen birgt. Und das war irgendwie dann so, ja, wir hatten unsere Zeit, haben es ordentlich verkackt, ist jetzt so. Und das versuchen irgendwie zwischenmenschlich zu lösen, dass man irgendwie versucht, auf Menschen um sich rum zu achten und lieb zueinander zu sein. Wir waren jetzt auch beide auf der Fusion gerade, so das ist ja so diese Utopie, die da so hochgehalten wird. Und ich habe, glaube ich, ein- oder zweimal so eine Mackergruppe durchtrainiert und oben ohne gesehen, was ich bei 80.000 Menschen auf 4 Tage gerechnet recht wenig finde. Und so eine sehr angenehme Stimmung. Und ich glaube, das ist das, wo man als Gesellschaft gewinnen kann, weil die großen, mächtigen Idioten werden ihren Scheiß wohl eh abziehen. Aber wenn man das dann auch noch verliert, so das finde ich dann immer sehr, das ist so da, wo ich so die Traurigkeit sehe. Mhm. Wenn Leute sich dann auch so im Kleinsten immer nur gegenseitig abfacken und so viel Wut und Hass immer mitschwingt. Wenn man das nicht machen würde, so dann wäre man schon ein paar Schritte weiter, so weil ich glaube, dass man so diesen Abgang der Erde oder der Menschheit vielmehr nicht mehr so wirklich verändern kann. So, das schwebt schon so in mir drin. Dieses Gefühl von der Zug ist jetzt mal so langsam ein bisschen abgefahren. Mit Verspätung wie die Deutsche Bahn vielleicht, aber ist trotzdem weg. Ja.
Ich habe 2 Karten. Die schiebe ich euch jetzt hier auf den Tisch. Mhm. Die eine Karte ist Reise zum tiefsten Punkt der Erde. Wasser. U-Boot und einmal ab in den Weltraum. Mhm. Mach mal eine Vermutung, Oskar, welche würde Nico nehmen?
Oder, das ist gut.
Ich würde jetzt ganz
und warum?
Ich würde jetzt ganz spontan sagen, fairerweise würde Nico die Karte fürs Universum kriegen, weil Nico macht Astropunk und ich bin ja alter Surfer, von daher Ozean macht da mehr Sinn.
Das hätte ich auch gesagt.
Siehst du? Abgemacht. Aber nicht in diesem Kack-U-Boot, was neulich implodiert ist, bitte.
Da ist schon wieder ein U-Boot implodiert oder meinst du, das war vor Monaten, wo...
Das meine ich, ja, genau, wo ja. Da diese...
Die Crew, diese...
Die
ja.
Tech-Milliardäre, da irgendwie MilliardärInnen irgendwie da in... Ja, lass mal irgendwie... Wir wollten die zur Titanic? Ich glaube ja, ne?
Ich weiß es nicht.
Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ja, aber das wäre, glaube ich, so der Deal dann.
Voll nett. Also ich weiß, dass Oski auf jeden Fall auch gerne ins Weltall wollen würde, aber mein Guess wäre jetzt halt auch gewesen Wasser. Ich weiß halt nicht, ob das ist halt schon tief auch. Ist schon tief und dunkel.
Ja, das ist
aber
ja
oben
nicht so
ist auch dunkel. Hoch und dunkel.
Hoch und dunkel.
Kommt ganz auf dunkel an, von wo man das betrachtet.
Ja, Nico mag nicht so gerne Wasser. Ein fürs Team. Ich konnte mal ganz gut die Luft anhalten.
Ich wollte jetzt einen lustigen Männer-Proberaum-Witz machen, aber den habe ich jetzt nicht gemacht.
Danke.
Manchmal muss man Sachen auch nicht aussprechen. Und ihr habt zum Schluss des Podcasts noch die Möglichkeit, dadurch, dass wir ja in so einem wahnsinnig fortgeschrittenen Technik kann jetzt gerade alles und man hat das Gefühl, jeder Chatbot entwickelt sich alle 5 Minuten weiter und man kommt überhaupt gar nicht mehr hinter, wie gut die eigentlich gerade sind. Und Instagram ist voll mit Videos, wo man denkt so, Fake News, ich bekomme überhaupt gar nicht mehr mit, was eigentlich wahr ist und was nicht. Geht man 20 Jahre weiter. Welche Errungenschaften, die weit, weit von uns entfernt erscheinen, glaubt ihr, werdet ihr benutzen wie jetzt halt ein iPhone? Das ist so ein bisschen ein Need und auch gleichzeitig ein Need im Sinne von, das würde ich gerne mal wissen, ob das so wirklich so ist und auch so eine realistische Einschätzung von dem, wie weit wir mit Technik sind gerade.
20 Jahre?
20 Jahre. Übrigens vor 20 Jahren, also 2005, absolutes Highlight war, glaube ich, das 3210 oder das 46 oder das 3120 von Nokia. Das war dieses Aufklapp-Handy, wo man sich wie 5 Bilder schicken konnte. Da war ein Farbdisplay mit 256 Pixeln oder so. Ich glaube, das hatte auch eine Kamera, aber man konnte damit ins Internet. Das war, glaube ich, 2005.
Ja, was wird es wohl in 20 Jahren geben?
Also, erste Frage, wird das immer größer noch oder wird es jetzt wieder kleiner? Weil es kann ja, weil sonst wird es ja wieder sehr, 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 sehr unpraktisch. Aber so wie die Entwicklung ist, wird es ja immer größer. Aber wahrscheinlich muss es dann ja irgendwann wieder kleiner werden.
Top-Antwort.
Vielleicht ein Mobiltelefon, was so klein ist, dass es, es ist ein Mikrochip, der in die Haut verpflanzt ist. Man ist selber das Handy.
Das ist, glaube ich, auch gar nicht so unrealistisch, weil ja schon diese VR-Brille da von Apple oder was das war, wo man sich so ein Ding aufsetzt und man dann quasi die ganze Zeit irgendwelche Google Maps Screens und so vorm Auge hat. Das könnte ja schon passieren. Ich würde mir, wenn man jetzt sowieso mal so einen Wunsch äußern dürfte in die Richtung, ich fände es ja voll cool, wenn man sich beamen könnte.
Oh ja, daran habe ich auch
oder
gedacht.
So Zeitreisen oder so. Aber ich glaube, dass das mit 20 Jahren nicht reicht. Aber das würde ich mal so, wie es in den Filmen ist, so, es gibt einen so einen Film, wo so ein Typ dann irgendwie immer sich so in so Banken reinbeamt und da irgendwie ein bisschen Money mit rausnimmt. Ich weiß halt nicht mehr, wie der heißt. Und das fand ich damals, das ist schon ein bisschen älter, da war ich noch so jugendlich. Da war ich so, ach, das würde mich mal interessieren. Wenn man einfach so spontan, ach, jetzt habe ich Lust, die Person zu treffen, dann beame ich mich mal kurz nach Calgary, Kanada. Aber es wird wahrscheinlich sehr stressig, weil dann ja alle beamen können und dann gibt es ein riesengroßes Chaos.
Und dann kann man überall gleichzeitig sein, wie schlimm das auch sein muss. Wenn man eh schon die ganze Zeit das Gefühl hat, man ist irgendwie an keinem Ort so richtig. Wenn man dann auch noch beamen kann.
Oh Mann.
Wo soll das alles hinführen?
Was für Regeln wir uns auftragen müssen. Gib mir mal kurz 1 Minute. Ich muss seit 5 Minuten, muss ich schon so dringend auf Klo.
Völlig in Ordnung. Soll ich uns noch ein Bier holen, Hauke?
Das sind so auch die Sachen, ne? Also, jetzt bin ich einmal kurz glücklich gewesen.
Ja,
oder das sind so. Die sind die kleinen Sachen im Leben.
Voll.
Und wenn wir dann irgendwie dann durch das dystopische Land, Hamburg, Städte gibt es dann ja nicht mehr, durch die Gegend fahren, sind es, glaube ich, die kleinen Sachen des Lebens, die einen wirklich glücklich macht.
Mhm.
Ja. Essen, pinkeln, schlafen, lieben.
Ja. Schlafen,
Habt ihr den Film von Wim Wenders geguckt, Perfect Days?
Nein.
Ich habe es nicht zu Ende geschafft, aber ja.
Ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen diese Attitüde, von der ich ganz am Anfang gesprochen habe, dieses im Hier und Jetzt sein und so ganz kleine, scheinbar unbedeutende Sachen in dieser schnelllebigen digitalen Welt zu genießen. Also der ist, Kurzfassung ist, Reinigungskraft für öffentliche Toiletten in Tokio und fährt mit so einem kleinen Van immer durch Tokio von Toilette zu Toilette, hört dann immer Velvet Underground,
Auf Kassetten,
also so Rock-Classics aus den 70ern, Lou Reed, egal, und macht dann immer Mittagspause in einem bestimmten Park und schaut dann immer so in die Baumwipfel und guckt sich an, wie die Blätter so im Wind spielen. Und ich glaube, das sind so auch so für mich so Glückmomente. Also ich habe dann so, da sind Krischi und ich zum Beispiel auch sehr ähnlich, dass wir so am Wochenende gerne mal so losspazieren und mal gucken, was einem so begegnet und man dann so lustige Tags, Natur, also ich habe dann halt auch viel so Momente, wo man dann einfach zum Beispiel aufs Wasser guckt und sich dann einfach mal so innehält und einfach mal so diese ganzen Informationen und Reize mal so ein bisschen wegschiebt. Das sind für mich, glaube ich, so Glücksmomente.
Kann das denn sein eigentlich, dass der technische Fortschritt an sich dafür sorgt, dass wir Menschen das natürliche Glück verlieren oder das natürliche Glück aus den Augen verlieren, weil auf einmal, na klar, arbeitest du für deine Creator-Sachen auf Instagram und TikTok und na klar ist es cool, wenn du halt ein Video hast mit 400.000 Aufrufen oder 2 Millionen Aufrufen oder 400.000 monatlichen HörerInnen und auf einmal machst du an Zahlen dein Glück aus. Aber wir sind ja immer noch Menschen aus Fleisch und Blut und wenn man dann so mal so eine Distel anfasst, die wir schaffen halt und auch sieht, dass sie auch wunderschön ist. Und in die Bäume guckt und einfach denkt so, dass man Teil von dem Ganzen ist, wirkt das andere, wenn man die Server abschaltet und davon nichts mehr da ist, irgendwie doch sehr, sehr nichtig.
Mhm.
Klang so ein bisschen wie das Wort zum Sonntag.
Mhm, ja.
Und auf einmal befinden wir uns in meinem Hotel Matze Podcast.
Thumb up. ich glaube schon. Ich glaube schon, dass vielleicht verändern sich Sachen. Also so ist die, also man kriegt ja auch so Dopaminausschüttung so über so Zahlen dann irgendwie. Aber für mich geht da was verloren. Vielleicht ist es ja für andere jüngere Generationen, die irgendwie auf TikTok jetzt irgendwie damit ihr Geld verdienen, vielleicht ist das ja für die das purste Glück, was die je gespürt haben. Aber bei mir geht da auf jeden Fall was verloren, merke ich. Also ich habe ja, haben wir im letzten Podcast drüber gesprochen, recht viel Zeit nach der Schule so am Meer verbracht, da gearbeitet. Und da war Natur eigentlich omnipräsent die ganze Zeit und das fehlt mir, da denke ich oft dran zurück. So dieses Aufwachen und man steigt aus dem VW-Bus aus und guckt aufs Wasser und Kaffee trinken, surfen und das ist es dann erstmal. Das sind schon so schöne Erinnerungen und das finde ich irgendwie attraktiver, als dass das Handy die ganze Zeit bimmelt und man durch eine volle U-Bahn muss und so und da geht glaube ich schon was, für mich auf jeden Fall was verloren. Mit diesem digitalen Zeitalter. Ich sage auch immer, ich bin ein analoger Typ in der digitalen Zeit, weil mich das alles überfordert.
Mhm.
Also ich weiß, kenne nicht die Funktion von meinem iPhone. Das kann telefonieren und Musik abspielen.
Und so geht wie ein Text los. Ich bin ein analoger Typ in einem digitalen Zeitalter.
Ja, siehst du?
Was müssen, ging,
wir müssen
hier
öfter sitzen.
Schreib dir das alles auf, wenn du ihn nachhörst.
Und aber in Notizblock, nicht aufs Handy. Damit habe ich jetzt wieder angefangen.
Notizblock?
Notizblock zu haben.
Ich habe einen Reklamkalender. Und zwar, es gibt so einen großen Reklamkalender und trage mir meine Termine nicht mehr in mein Handy ein, sondern ich schreibe mir alle meine Termine in meinen Reklamkalender. Und finde das irgendwie voll schön, Sachen durchzustreichen, nochmal reinzugucken, auch was am Tag nochmal passiert ist, weil irgendwie würde ich es nicht in mein Handy machen. Ich würde mein Handy nicht nochmal, irgendeinen Termin nochmal, war cool, weil oder hat genervt, die waren 20 Minuten zu spät beim Podcast.
Ja. Der Kreis schließt sich. Nee, aber total, ich glaube, dass man an der Stelle auch voll so einen gesunden Umgang schaffen kann mit so sozialen Medien. Also ich versuche gerade zum Beispiel, dass man irgendwie versucht, es auf, also zeitlich am Tag einzugrenzen, dass man sagt, so jetzt setze ich mich mal 1,5-2 Stunden ans Handy und mach Sachen, weil man nicht drumrum kommt, aber den Rest des Tages will ich nicht diese stetige Erreichbarkeit bieten und lese mal ein Buch oder schreibe mir auf, wie mein Tag war oder höre bewusster Schallplatten und mach das Handy aus und lass mich nicht von diesem stetigen Gesurre irgendwie ablenken. Und ich glaube, dass man das dann vielleicht nicht, was nicht verloren geht bei einem selber potenziell, aber ich glaube, so in der Summe in der Gesellschaft, dieses da mehr stattzufinden als im echten Leben, das ist auf der Sicht auf jeden Fall eine sehr große Gefahr.
Mhm.
Nico, wann hast du das letzte Mal ein Lebewesen gestreichelt, was kein Mensch war? Und was war es?
Eine Kuh.
Eine Kuh?
Mhm.
Auf Tour?
Ja, aber.
Nö, beim Melken. In der WG haben wir haben jetzt eine Kuh.
Ich fände es so großartig.
Nee, eine Kuh wäre zu unpraktisch in der Wohnung. Lieber Hühner, die da so Eier legen. Das wäre cool. Aber die stinken auch. Die stinken. Das wäre alles nicht so gut. Also, ich war auf Tour, aber in den Bergen. Und da war ich wandern. Und da war eine Kuh. Da waren mehrere Kühe.
War die rot oder war die schwarz-weiß?
Und die hatten so einen Pony wie Oskar.
Ah, die waren, das waren so eine irischen oder isländischen, das war Sigur Rós.
Die waren so.
Sehr gut.
Die waren so, die hatten so heftige Hörner und voll die fetzige Frise. So wie Oscar.
Kampf der Frisuren ist das dann jetzt auch.
Jetzt bei RTL 2. Ja.
Seven ja. vs. Wild Warmer. Jetzt gibt's Kampf der Frisuren.
Ja. Die waren lieb. Die waren richtig lieb. Die haben sich voll streichen lassen. Und die wollten, dass sie sind mir hinterhergelaufen. Ich hatte auch ein bisschen Angst.
Ich lege wieder zwei Tiere auf den Tisch.
Mhm. Ich mag ja,
das eine ist. Das eine ist eine große Vogelspinne.
Aha.
Das andere ist eine Riesenpython.
Okay.
Welche davon würde Oscar, welches Tier würde Oscar eher streicheln?
Also wenn wir uns, jeweils wieder aufteilen müssen.
Ja.
Also ich glaube, Oscar würde wahrscheinlich die Vogelspinne nehmen, weil er weiß, dass ich eine Spinnenphobie habe.
alles richtig, was du sagst.
Das heißt, ich müsste die Schlange nehmen, aber ich finde Schlangen auch nicht geil, so gar nicht. Oh, das finde ich eine ganz schlimme Frage.
Ich nehme sie beide.
Hast du schon mal eine Schlange auf dem Arm gehabt?
Nee, werde ich auch nicht.
Ich hatte bei einem Videodreh, hatten wir eine Riesenpython da. Mhm. Paula. Paula, die Riesenpython. Die war süß. Super sweet. Und das ist, also ich bin wie ein kleiner 12-Jähriger, der sagt, ey, da gibt es eine neue Möglichkeit, eine neue Erfahrung zu machen. Mhm. Ich mache das zuerst. Mhm. Ich finde es richtig geil. Und das war super crazy, diese Schlange auf den Armen zu haben, weil die Schlange sich immer genau entgegengesetzt deiner Bewegung regelt. Das heißt, du machst den Arm nach vorne und siehst und willst, dass der vordere Teil auch nach vorne geht, aber sie zieht dann sozusagen eher nach hinten. Mhm. Das ist voll weird. Mhm. Und es fühlt sich halt an, als wenn du einen einfachen großen Muskel auf deinem, also auf deinen Schultern hast. Mega geiles Gefühl.
Die wiegt ja wahrscheinlich auch ordentlich, ne?
So die wiegt mehr, als man denkt. Mhm. Und trotzdem haben die eine super crazy Aura an sich. Ich bin auch eher der Schlangentyp. Also ich habe Respekt vor Spinnen im Sinne von, ich mache jetzt keine Spinnen tot, wenn sie jetzt bei mir irgendwie in der Bude hängen oder so, sondern ich versuche sie eher rauszubringen. Aber ich habe schon, Spinnen haben noch eine ganz andere Aura. Ich finde es sehr merkwürdig, dass viele Spinnenarten, dass die weibliche Spinne dann halt auch gerne mal den Mann vertilgt, nachdem sie den Paarungsakt gemacht haben.
Ja.
Die sehen tatsächlich sehr schön aus, diese Spinnen.
Coole Wesen, da wird es mal richtig gemacht.
So direkt nach dem Hamburger Berg. Tschüss. Molotow, dich gerade kennengelernt. So, Kopf ist ab. Und dann liegt da halt die Männerleiche. Und dann kommt die WG-Partnerin rein. Na, warst du gestern wieder auf dem Hamburger Berg? Jipp. Lecker war er.
War geil.
Hat auch die ganzen Drinks bezahlt. Oh, toll. Und was machen wir jetzt mit dem Rest? Ja, häkel den ein. Für später.
Sehr gut.
Ey, ihr Mäuse. Wir sind jetzt am Ende des Podcasts angekommen, sogar ein bisschen länger als gedacht. Ich hoffe, ihr habt euch hier wohlgefühlt.
Sehr.
Total, ein total tolles Gespräch.
Dankeschön.
Vielen Dank dafür.
Ja,
das hätten wir auch in der Mutter haben können. Aber wäre mit mehr viel Rauch.
Mit mehr viel Rauch.
Mit sehr, sehr mehr viel Rauch.
Hier nur 2 von 3, da sind es dann alle von allen. In der Mutter hätte sogar Nico eine geraucht.
Alle von euch. Einfach alle von euch. Wir haben eine wunderschöne Playlist, die heißt Astrakulane Nachtasyl Playlist. Da wünschen wir uns immer Songs drauf, die unsere Gäste oder wir halt hören. Habt ihr jeweils 2 Songs, von denen ihr sagt, das müsst ihr euch unbedingt mal anhören? Oder jetzt mal wieder ein Klassiker von Oasis, weil die gerade alles rocken, was auf Instagram geht.
Ich hatte schon mal einen von TTSSFU aus London. Die habe ich von einem Kumpel empfohlen bekommen, der die in London als Support Act gesehen hat. Die ist Anfang 20, hat ihre Alben selber auf GarageBand produziert. Krasse Themen, also viel so, also in dem einen Song geht es um Vergewaltigung, glaube ich, Baggage heißt der. Der ist toll und ich finde es sehr inspirierend, wie diese Person das einfach so macht. Für die Sache, unaufgeregt, GarageBand. Und das, was ich von der Live-Performance gehört habe, klingt geil, kommt zum Reeperbahn-Festival. Hm. Give it a try. TTSSFU. Baggage.
Also, was ich gerade höre, ist wieder Kay Tempest. weil Kay hat gerade ein neues Album wieder herausgebracht und man kann eigentlich alles empfehlen von Kay. Und von dem neuen Album, ich habe noch nicht geschafft, das in Gänze zu hören, weil ich mir dafür einen besonderen Moment aussuchen möchte. Aber ich weiß schon mal, dass Know Yourself heftig ist, aber wahrscheinlich ist jeder einzelne Song.
Wenn ich mir einen Song wünschen dürfte von Junokill, welchen würdest du mir empfehlen und unseren HörerInnen, wo du sagst, das ist ein Banger, das ist die Kirsche?
Oh. Ich muss kurz überlegen. Ich würde sagen Hildegarden. Hildegarden oder Pale Blue Dot. Am besten beides.
Dann nehmen wir beides mit drauf.
Aber die Leute brauchen Zeit, weil die Songs gehen 6,5 Minuten each.
Tja, das ist ja euch egal da draußen. Das ist nur Spotify nicht egal. Okay, alles klar. Dann sage ich...
Und darf ich noch einen reinspielen?
Ja, spiel noch einen rein.
Wir sprachen hier über zwei Songs. Wir waren ja auf der Fusion und Nico meinte, ich möchte dir ein Projekt zeigen. Und das Projekt heißt Annika und der Song heißt Walk Away und der ist ganz toll.
Ja.
Und das war auch eine ganz allglatte, weltglatte Performance. Also so sehr zurückhaltend und sehr sympathisch und...
Annika.
Das aus eigener Erfahrung.
Annika mit einem N.
Ja.
Mhm.
Wie die Salbe.
Annika.
Also, dann gehen wir halt einfach mal aalrau und welsglatt aus diesem Podcast. Grüßen die Band, hört euch Fluppe an. Breminale ist ja, also wir sind eigentlich vor Breminale, aber ihr spielt auch auf der Breminale, ne?
Ja.
Ist aber dann schon vorbei. Ihr habt ja auf der Breminale verpasst, war ein fulminanter Auftritt. Alle haben nur über Fluppe gesprochen. wann gibt es Fluppe nochmal live?
Als nächstes spielen wir dann sehr wahrscheinlich in Hannover im September am 23. Und danach am 26. mit Garlands Music in der Loge in Berlin. Das wird, glaube ich, ganz großartig. Und dann haben wir nochmal so Dietz, Dortmund, Hombergshausen, so ein Festival, das ist dann im Oktober, 2., 3., 4. Also wir haben noch so ein paar Sachen und das sieht man alles auf Social Media.
Lohnt genau, das auszuchecken, weil da sind viele Dates.
Nico und Oskar gehen auf Reisen, auch mal für 3,80 Euro Bier liegen sie sich oft auch in den Armen, man quatscht dann gerne auch für 4, im Haukes Podcast Revier. Ne Fluppe bei Astra Colada, ein Pärchen bei Astra Colada, ein Flüppchen bei Astra Colada, komm Püppchen, sie weckt den Grimmi-Stängel und Hals.